Hier ist Tonspur Wissen, hier ist Ursula Weidenfeld. Herzlich willkommen.
Aber weltweit gesehen gibt es so viele Algenarten, die wir noch gar nicht erschlossen haben und die so unterschiedlich sind und die so unterschiedliche Inhaltsstoffprofile haben, dass ich denke, das, was wir bereits haben, wenn wir das erschließen könnten und das auch wirklich erstmal kultivierbar machen können, auch das ist ja die Leistung, die wir erbringen müssen, brauchen wir gar nicht an neue Züchtungen zu denken, sondern wir haben schon von Natur aus wirklich ein sehr breit gefächertes Angebot.
Gibt es genug zu essen für alle? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Monika Schreiner.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ganz oft reden wir bei Tonspur Wissen über Themen, die gar nicht mehr so sehr nur ein Fach, eine bestimmte Forschung oder eine Innovation betreffen, sondern wir reden über komplexe Sachen. Wenn Ihnen und euch auch welche einfallen, die gerne mal auseinandergedröselt werden müssten, melden Sie sich doch einfach bei uns. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de. Aber klar, ich freue mich natürlich auch total über ein Lob, über 5 Sterne oder über einen netten Kommentar in der Podcast-App, die Sie benutzen. Ja, heute versuchen wir eine besonders harte Nuss zu knacken, nämlich die, ob man demnächst 9 oder 10 Milliarden Menschen ernähren kann, ohne dass man dabei die Grenzen des Planeten sprengt. Und wenn das geht, wie sieht denn dann die Ernährung der Zukunft aus? Ist es wirklich nachhaltig, so in der reichen Welt dann Chiasamen, Avocados oder Spirulina-Algen zu essen? Was essen die Armen? Das kann ich jetzt alles Monika Schreiner fragen. Sie ist stellvertretende wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau im brandenburgischen Großbeeren. Und sie sucht Antworten auf genau diese Fragen. Hallo, Frau Schreiner.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Frau Schreiner, gestern haben wir über Chia gesprochen, heute essen wir Avocado und morgen verspeisen wir Spirulina. Jedes Jahr gibt's ein neues Superfood, das uns gesünder machen soll und die Welt nebenbei auch noch rettet. Was ist dran an den Moden um die Ernährung und was ist der ernste Hintergrund?
Ja, ich denke, und ich finde es schön, dass Sie das ansprechen, ich denke, dass wir gerade im Moment, was Lebensmittel und Ernährung betrifft, einen Paradigmenwechsel voll und ganz durchleben. Das ist nämlich im Moment der Foodtrend Nummer 1, Nachhaltigkeit, nachhaltige Lebensmittel, aber das natürlich kombiniert mit einer nachhaltigen Ernährung. Und dabei wird eigentlich auch noch weiter gedacht, daraus ergeben sich noch weitere Konsequenzen. Es geht ja dabei nicht nur um eine nachhaltige Ernährung, sondern auch, wie werden unsere Nahrungsmittel produziert. Also nachhaltige Agri-Food-Systeme müssen her. Wir müssen einfach komplett, wenn wir Nachhaltigkeit als das neue Credo sehen, komplett unsere Ernährungssysteme und auch unsere Agrarsysteme neu denken. Die müssen innerhalb der planetaren Grenzen agieren und natürlich auch gleichzeitig für uns gesund sein, nicht nur für den Planeten. Was ich auch sagen will, einzelne Lebensmittel tragen zwar dazu bei, aber sie sind nicht der Schlüssel. Es ist die Gesamtheit der Lebensmittel, die wir konsumieren, die wir verbrauchen.
Ist es denn wirklich nachhaltig, wenn ich auf irgendeinem Teil der Welt anfange, etwas anzubauen und zu ernten und dann nach Deutschland schaffe, um es da nachhaltig zu verzehren?
Sie verzehren es nämlich nicht mehr nachhaltig. Ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Sie haben das ja schon mit einem großen Fragezeichen verknüpft. Genauso ist es. Nachhaltigkeit bedeutet gesund für unsere menschliche Ernährung, aber auch gesund für den Planeten. Und Avocado oder Mango oder jedes nicht saisonale oder regionale Gemüse und Obst, was Sie gerade auch aufgeführt haben, oder Hülsenfrucht, ist eben nicht nachhaltig. Es geht darum, dass ich Regionalität, Saisonalität verknüpfe mit meinem Anspruch, nicht nur gesund für den Planeten zu agieren, sondern auch gesund für mich. Es heißt also, ich muss beides miteinander kombinieren und kann ich mir das herauspicken, was ich gerade möchte.
Wenn ich das ernst nehme, sitze ich im kommenden Winter bei Sauerkraut und eingelagerten Kartoffeln und ein paar alten Äpfeln da.
Ja, wenn Sie konsequent sind, genau so ist es. Letztendlich ist es aber auch so, dass jede Verbraucherin, jeder Verbraucher ja entscheiden kann, wie nachhaltig will ich leben, will ich agieren. Man muss das ja nicht zu 100% machen. Ich denke schon, erste Schritte dazu, bewusst einzukaufen, und bewusst zu sehen, ob ich die Möglichkeit habe, ein regionales Produkt auszuwählen. Warum soll man das nicht ergreifen? Ich sage aber nicht, dass das jedes Mal die dominierende Kaufentscheidung sein muss. Auch ich esse gerne Schokolade. Und Sie sicher auch.
Absolut. Aber ist denn, wenn ich das jetzt ernst nehme, also nochmal ernst nehme und regional einkaufe und mir gelegentlich ein Stück Schokolade oder dann doch eine Avocado oder eine Mango gönne, kann ich denn dann das sozusagen wieder gut machen, wenn ich im Regionalen dann nur Bio kaufe? Ist Bio nachhaltiger als konventionelles Gemüse?
Auch das ist wieder eine Frage, die sehr oft gestellt wird und ich bin eigentlich nicht dafür, diese zwei Lager oder dieses Schwarz-Weiß-Denken aufzumachen. Ist Bio besser als konventionell? Ist ein Vegetarier oder ein Veganer ein besserer Konsument als einer, der Fleisch isst? Ich möchte eigentlich da gerne die Brücke schlagen und sagen, es geht darum, dass man versucht, sich bewusst zu entscheiden. Und es gibt viele Wege, Nachhaltigkeit an Lebensmitteln zu erstellen und Nachhaltigkeit und nachhaltig zu konsumieren. Es gibt eben auch durchaus konventionelle Lebensmittel, die im regionalen Bereich sehr gut mit weniger Transportwegen, mit Support Your Local Dealer durchaus sehr positive Effekte haben. Es gibt natürlich noch das Optimum, weiß ich, ich kombiniere Bio mit Saisonalität und mit Regionalität. Ja, wenn das möglich ist, sollte man diese Wahl treffen. Letztendlich entscheidet aber auch immer, auch das muss man sagen, man muss es sich ja auch leisten können. Der Preis muss auch stimmen.
Also Nachhaltigkeit hat ihren Preis.
Nicht unbedingt, aber es kann durchaus sein, dass manche Produkte, die eben regional produziert werden oder auch unter Bio-Bedingungen durchaus teurer sind. Aber ich denke eben auch, konventioneller Anbau hat durchaus auch seine Berechtigung. Und ich möchte Ihnen nicht im Gegensatz zu Bio sagen, es ist eine schlechte Ware, ganz und gar nicht.
Wie würde denn ein nachhaltiges Ernährungssystem für Deutschland aussehen, wenn man es wirklich durchbuchstabiert?
Ja, da sind ja schon relativ Vorarbeiten geleistet worden. Einmal von der Eat Lancet-Kommission, die Planetary Health entwickelt hat. Das ist eine Kommission, die sich aus internationalen Experten zusammensetzt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat sich auch damit beschäftigt. Und letztendlich gibt es einen gemeinsamen Nenner. Es geht darum, dass wir unsere tägliche Ernährung mehr pflanzenbasiert aufstellen sollten und weniger tierische Lebensmittel verzehren. Wobei die Planetary Health Diet im Vordergrund hat, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften, während die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eher die menschliche Gesundheit im Vordergrund stellt. Letztendlich bleibt es aber dabei mehr pflanzenbetont. Letztendlich aber ist uns auch klar, wir müssen der nationalen, der regionalen Genusskultur entgegenkommen, sonst wird das nicht umgesetzt werden. Zum Beispiel in Deutschland essen wir viel mehr Milchprodukte aus unserer tradierten Lebensweise heraus, als die Planetary Health Diet empfiehlt. Da müssen wir einfach einen Mittelweg finden. Deswegen meine ich es nicht, das eine ist das ein glücklich machende Ziel, sondern wir müssen versuchen, verschiedene Wege miteinander zu verknüpfen.
Sie haben eben gesagt, Sie wollen nicht Vegetarier gegen Fleischesser ausspielen. Aber wenn überall drüber steht, esst mehr Gemüse, dann heißt es doch auch, esst weniger Fleisch.
Das mag durchaus sein. Aber letztendlich reagiert ja auch der Lebensmittelsektor sehr wohl darauf. Es gibt ja durchaus zu tierischen Produkten Alternativen, die pflanzenbasiert sind oder die alternative Lebensmittelquellen beinhalten, weiß ich, wie Makroalgen zum Beispiel, sodass man im Vergleich zu 20 Jahren, sage ich mal, durchaus jetzt eine sehr große Diversifikation im Lebensmittelangebot hat. Ich kann ja auswählen. Ich kann eben auch sagen, was ich nehme einfach mal eine Fleischalternative, die auf anderen Proteinquellen beruht und neben dem herkömmlichen konventionellen Fleisch. Ich kann genauso gut auch sagen, ich kaufe Fleisch, wo ich weiß, dass mehr Tierwohl dahinter steht. Auch da gibt es ja durchaus Entwicklungen, die das fördern. Letztendlich will ich aber damit sagen, jeder hat die Wahl und ich würde keinem etwas vorschreiben wollen. Aber Diversifikation, die jetzt im Moment auch in den Lebensmittelangebot ist, ermöglicht uns schon viel leichter als früher, uns nachhaltig zu entscheiden.
Das hört sich so großzügig an. Gibt es denn überhaupt genug Nahrungsmittelressourcen auf der Welt, um 9 oder 10 Milliarden Menschen zu ernähren?
Ja, diese Frage haben wir uns auch gestellt und deswegen haben wir unser Projekt Food for Future ins Leben gerufen. Wir haben gesagt, okay, wir müssten darüber nachdenken, noch andere Nahrungsquellen viel verstärker zu benutzen, als wir das eben aus unserer Genusskultur, Ernährungskultur erkennen. Wir arbeiten also mit Makroalgen, hatte ich gerade erwähnt. Wir arbeiten auch mit Quallen. Wir arbeiten mit Insekten und Halophyten. Das sind Pflanzen, die auf Salzstandorten arbeiten. Und all diese vier haben gemeinsam, dass sie natürliche Ressourcen schonen. Nämlich in diesem Falle vor allen Dingen auch haben wir im Fokus das Frischwasser. Wir sehen ja jetzt schon, es gibt die nationale Wasserstrategie. Auch jetzt erleben wir ja hautnah und gerade hier in Brandenburg, dass Wasser gar nicht immer so selbstverständlich ist, wenn es zur Verfügung stehen sollte. Und wir haben damit weitere Nahrungsquellen, die uns wertvolle Inhaltsstoffe, also zum Beispiel Proteine oder ungesättigte Fettsäuren liefern können. Und um gleich die Frage vorwegzunehmen, ich will jetzt nicht, dass Sie neben Ihrer winterlichen Diät mit eingelagerten Kartoffeln und Möhren jetzt noch eine Qualle auf den Teller packen, ja, das will ich nicht, oder eine Grille dazu, ja, auch das ist nicht der Hintergrund, sondern wir denken uns eben, wir extrahieren aus diesen neuen Nahrungsquellen gezielt bestimmte Inhaltsstoffe, wie eben die Proteine, und substituieren damit Proteine in den tradierten Lebensmitteln. Also Grillenmehl im Brot.
Und von den Grillen gibt's immer genug, dass man sagen würde, das ist nachhaltig, wenn man die aufisst. Weil eigentlich könnte man doch auch denken, wenn man jetzt schon in den letzten Winkeln der Welt die unappetitlichsten Sachen zusammenkratzt, damit man sie aufessen kann, da ist dann wirklich der Planet ausgereizt.
Was wir uns eben denken, ist, dass wir neue Kultivierungsräume erschließen, dass wir nicht nur klassisch denken an die Ackerfläche, sondern wir wollen in den urbanen Raum gehen, wollen dort Freiräume nutzen, von denen man gar nicht denkt, dass es so viele in der Stadt gibt, also wie zum Beispiel Industriebrachen oder Bürogebäude, die nicht mehr genutzt werden oder innerstädtische Flughäfen, wo riesige Flächen zur Verfügung stehen. Und Insekten können eben auf kleiner Fläche indoor, vom Keller bis zum Dachgeschoss oder unter ihrem Bett, wenn ich so will, kultiviert werden. Und das in großen Mengen und sie benötigen wenig Ressourcen, was das Frischwasser betrifft, was die sonstige Nahrung betrifft.
Wie sieht denn die Ernährung dann in Zukunft aus? Habe ich dann ein Schnitzel, was auf Sojabasis mit Grillenkruste ist?
Beispielsweise. Und uns ist auch klar, dass solche Food-Innovationen auch nur eben dann Erfolg haben. Und das heißt also vom Markt auch wirklich angenommen werden und von den Konsumentinnen, wenn sie auch schmecken. Also es reicht nicht zu sagen, das ist nachhaltig und das ist gesund für den Planeten und für uns. Es muss auch schmecken. Daran wird eben gerade sehr gearbeitet. Und da werden auch sicherlich noch in Zukunft große Fortschritte erzielt werden. Es wird sicherlich auch neue Gerichte geben, über die man im Moment noch gar nicht nachdenkt. Von daher rein plädiere ich so ein bisschen für open-minded. Also einfach Neues auszuprobieren, sich nicht einfach von vornherein zu sagen, ah nee, will ich nicht, auch mal neue Geschmackserlebnisse und neue Geschmacksnoten zuzulassen. Ja, jenseits von Schokolade, Currywurst und Grünkohl, was ich esse.
Ja. Es geht ja auch um neue Pflanzen, neue Züchtungen.
Sagen wir mal so, das Potenzial, was wir bereits schon haben, wenn ich nur an die Algen denke, ist gigantisch. Und wir haben jetzt die Algen, mit denen wir arbeiten, sind Algen, die wir hier in der Nordsee finden. Und Aber weltweit gesehen gibt es so viele Algenarten, die wir noch gar nicht erschlossen haben und die so unterschiedlich sind und die so unterschiedliche Inhaltsstoffprofile haben, dass ich denke, das, was wir bereits haben, wenn wir das erschließen könnten und das auch wirklich erstmal kultivierbar machen können, auch das ist ja die Leistung, die wir erbringen müssen, brauchen wir gar nicht an neue Züchtungen zu denken, sondern wir haben schon von Natur aus wirklich ein sehr breit gefächertes Angebot. Das gleiche gilt für die Insekten. Wir nutzen ja im Moment nur, ich weiß nicht, ein Bruchteil dessen, was an Insekten rein theoretisch zur Verfügung stünde. Auch da hätten wir noch so viele Möglichkeiten, was wir machen könnten. Ich denke, es geht eher darum, die unterschiedlichen Arten in ihren Inhaltsstoffen zu erforschen und dann zu sehen, wie kann ich sie optimal kultivieren und wie kann ich optimal daraus wie eine Biofabrik das nutzen, was ich gerne möchte.
Das heißt, es geht am Ende um die Verarbeitung eher als um die Frage der Herstellung von mehr Lebensmitteln, von nachhaltigen Lebensmitteln.
Es geht daraus, welche Inhaltsstoffe kann ich nutzen, wie kann ich sie durch bestimmte Kultivierungsbedingungen in der Pflanze, in dem Organismus anreichern, so wie ich es möchte, und dann gezielt diesen Inhaltsstoff extrahieren und in ein bestimmtes Lebensmittel einbinden, ist ein neues Lebensmittel designen oder ein tradiertes Lebensmittel modifizieren.
Wenn Sie sagen, wie die Inhaltsstoffe finden und dann anreichern, heißt das normale Züchtung oder heißt das, dass man eben zum Beispiel mit Gentechnik arbeitet auch?
Sowohl als auch, könnte ich mir durchaus theoretisch vorstellen. Wir machen es im Moment, indem wir Kultivierungsbedingungen ändern. Wir verändern zum Beispiel unser Lichtspektrum und können dadurch die Organismen anregen, mehr an Proteinen, mehr an Sekundärmetaboliten, die gesundheitsfördernd sind, zu produzieren. Das geht durchaus. Von daherein auch durch die Selektion. Welche Art verwenden Sie? Könnten Sie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal als Beispiel Vitamin B12, können Sie einfach schon die Art rausselektieren, die den höchsten Gehalt per se hat und dann darauf noch Möglichkeiten setzen, anhand von Kultivierungsbedingungen das nochmal zu optimieren. Von daherein das Verständnis um die Ökophysiologie der Organismen bringt uns schon einen großen Schritt weit voran und ich könnte mir eben vorstellen, auch dass bei diesen Nature-Based Solutions durchaus zu belassen und damit große Erfolge zu haben, weil ich weiß gerade in Deutschland, wie viele Verbraucherinnen doch Vorbehalte gegen gentechnisch modifizierte Lebensmittel haben.
Ja, ich frage das vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass Nachhaltigkeit ja in Deutschland auch so verstanden wird, dass es ohne Gentechnik hergestellte Lebensmittel sein sollen.
Was ich nicht unbedingt so sehe. Ja.
Aber das ist gut,
dass. Aber auch das ist im Moment, ich denke, im politischen Fluss. Auch da wird jetzt viel drüber diskutiert, da bewegt sich was. Ich hoffe in dem Sinne, dass wir uns gut aufstellen können für die Zukunft.
Wie sieht denn dann die Landwirtschaft der Zukunft aus, wenn sie nachhaltig sein soll und wenn sie sich eben auch in ein globales Konzept des Respekts vor den Grenzen der Erde einsortieren sollen.
Die Landwirtschaft wird so aussehen, derzeit ist es ja immer noch so, dass es darum geht, mehr zu produzieren, mehr an Biomasse, mehr an Ertrag. Ich denke, es deutet sich ja auch da ein Paradigmenwechsel an. Auch da wird ja schon drüber diskutiert, dass Ökosystemleistungen in den Vordergrund gestellt werden. Das ist praktisch.
Was ist das?
Das, was die Ökosysteme natürlicherweise beitragen können, um eben solche Effekte, wie der Klimawandel hervorbringt, abzumildern. Wir können dann eben Stickstoffausträge vermeiden. Wir können biologische Ressourcen sparen. Wir können die Biodiversität erhalten, wenn wir eben in anderen Agrarsystemen denken. Darum geht es. Wir können einfach standortgerecht produzieren und damit eben unsere Umwelt nicht so stark belasten. Und wenn wir das im Fokus haben, dann denke ich, dass es einmal eine sehr, wenn ich in den Freiland, in die Ackerfläche gehe, dass es dort eine sehr Standort, individuelle Präzisionslandwirtschaft geben wird, wo lauter Patchcrops sind. In den urbanen Systemen, die ich gerade oder die wir im Food for Future bearbeiten, wird es eine hochintensive das ganze Jahr rum bedingte Kultivierung geben und wir werden uns eben ergänzen. Wir können eben hochintensiv in der Stadt produzieren, dafür mehr extensiv mit Ökosystemleistungen auf dem Land produzieren. Wir werden zirkuläre Systeme aufbauen, zum Beispiel indem wir eben zwischen den Abfällen, die wir Menschen produzieren, unser Sanitärabfall, also auch und unsere biologischen Abfälle, die wir aus der Nahrung haben, die werden aufbereitet werden, werden wieder in die Landwirtschaft zurückgeführt werden über Düngung, über Recycledünger, sodass wir eben auch da oder auch Abwassersysteme werden neu konzipiert werden, auch daraus werden dann wieder Nährstoffe rückgewonnen. Wir werden versuchen, so weit wie möglich auch in diesem Fall No Waste zu haben. Wir können uns das dann vielleicht auch leisten, dass wir dann einfach wieder mehr, was auch gefordert wird, Flächen renaturieren, an die Moore denke ich da. Und ich denke eben auch, wenn ich an die Agrarworte denke, diese Förderung der Ökosystemleistungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, genau wie es die Zukunftskommission schon postuliert hat. Und ich denke, das muss auch honoriert werden. Das kann nicht auf den Schultern der Agrarwirte alleine denen aufgebürdet werden. Wir müssen also dafür auch bestimmte Unterstützungen geben. Das muss gesamtgesellschaftlich und auch politisch getragen werden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Machen die Bauern, machen die Landwirte da mit? Das hört sich so an wie all das, gegen das die Landwirte Anfang des Jahres auf die Straße gegangen sind.
Das stimmt. Deswegen meine ich eben, es geht nicht darum, auf der einen Seite die Pauschale des Agrardiesels zu streichen. Das war ja auch nur der Tropfen, der hat jetzt fast zum Überlaufen gebracht. Das ist ja die Summe dessen, was Agrarwirte alles leisten sollen. Und sie sollen dermaßen vielfältig sein, da muss man einfach auch politisch unterstützen. Und ich finde eben auch, dass der Agrarwirt eine hoch herausfordernde Aufgabe hat. Er muss sich neuen Technologien öffnen, er muss der Ökologe sein, er muss den Markt bekennen, er muss marktwirtschaftlich aufgestellt sein, er muss so vielfältig sein. Auch zukünftig wird es größere Aufgaben geben, die er sich stellen muss und auch stellen kann. Von daher mein Respekt dafür. Und deswegen auch meine Forderung. Die politischen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass auch da der Agrarwirt weiß, auf was kann er sich verlassen und was kann er auch gesamtgesellschaftlich einfordern.
Vielen Dank, Frau Schreiner. Jetzt wissen wir, wie möglicherweise die Ernährung der Zukunft aussieht, wer sie herstellt und auch, was wir respektieren und akzeptieren müssen, wenn wir gerne haben möchten, dass das in einigermaßen gesellschaftlich friedlichen Verhältnissen passiert. Dankeschön, Frau Schreiner.
Vielen Dank.
Ja, und Ihnen und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Kommentare und Kritik bitte an mich, tonspur@rheinische-post.de. Herzliche Grüße, bis zur nächsten Woche, Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.